Content Kompass. Wir haben eine dreiteilige Content Kompass Serie vor uns. Der Olaf und ich. Wir sprechen über die drei wichtigsten Phasen in der Customer Journey und den Content, den wir dafür brauchen. Olaf, das wird lustig. Das ist dein Steckenpferd hier, oder?
Das ist eins meiner Steckenpferde schon seit Jahren, ja. Also ja. Online-Marketing und Content-Marketing entlang der Customer Journey, ja.
Ja. Du hast mir das ja schon oder uns auch schon mal erzählt, dass du auf das Modell mit der Customer Journey gekommen bist, weil es einfach, wenn ich mich richtig erinnere, weil es einfach super gepasst hat als Modell, einfach um Content-Marketing zu machen.
Oder? Und eigentlich Online-Marketing oder Kommunikation und Marketing eigentlich, weil wir haben ja in der Agentur die Fachbereiche aufgelöst, eben weil wir meinen, für eine nutzerzentrierte Kommunikation und nutzerzentriertes Marketing braucht man keine Fachbereiche, sondern wenn man nutzerzentriert denkt, denkt man halt nicht in Kanälen, sondern man denkt in dem jeweiligen Zustand, den der jeweilige Nutzer bzw. Kunde halt in der jeweiligen also auf seiner Kundenreise in der jeweiligen Phase im Endeffekt hat. Und da kann man natürlich über dieses Customer Journey Modell alles drauf mappen, was man in der Kommunikation so macht und miteinander verknüpfen und halt eine Systematik reinkriegen. Deswegen ist dieser Customer Journey Ansatz bei uns in der Agentur seit Jahren so zentral.
Okay, also das hängt auch damit zusammen, ein bisschen wie ihr intern sitzt, weil der Kunde geht durch die verschiedenen, das ist eine Abstraktion, es gibt ja diese Reise nicht irgendwo sichtbar, aber der geht durch diese Stufen auf dem Weg zum Bestandskunden und dabei brauchst du alle möglichen Denker und Marketer am Tisch und PR-Leute. Genau. Und deswegen ist bei euch in der Agentur nicht irgendwie, hier sitzt Content, hier sitzt SEA, hier sitzt der, sondern die sitzen alle gemixt und arbeiten eben so zusammen, wie es der euer Kunde braucht, um sein Geschäft.
Genau, es geht gar nicht mehr, wir
zu beleben.
Ja. Versuchen da immer weiter, also viele Kunden fragen ja schon noch mit Fokus auf den Kanal an, hier könnt ihr SEO machen, könnt ihr Google Ads machen, könnt ihr oder meinetwegen auch nur Content machen und ohne aber irgendwie eigentlich daran zu denken, was deren Kunden eigentlich wollen, denen ist ja am Schluss wurscht, wie sie auf einem Unternehmen stoßen, ob sie euch jetzt in der Suchmaschine finden, empfohlen werden, eine Werbeanzeige sehen, im Endeffekt irgendwo eine Displayanzeige sehen oder einen Vortrag sehen oder am Schluss ist es, klassifiziert der Kunde selbst ja nicht nach Kanälen, sondern der stößt über irgendeinen Weg auf uns und hat Kontaktpunkte mit uns und der denkt da ja nicht drüber nach, bin ich jetzt in der Suchmaschine oder das passiert halt einfach. Ne? Er will halt am Schluss will er ja nur Lösungen beziehungsweise Lösungen bekommen beziehungsweise Bedürfnisse erfüllt haben.
Ne? Okay, also Stichwort, der stößt auf euch, da wären wir jetzt schon in der ersten Phase und auch in dem Hauptthema der ersten Sendung, dieses Dreiteilers, die Aufmerksamkeitsphase, Awareness.
Genau, also der Kunde kennt uns ja erstmal, wenn er noch keinen Kontaktpunkt mit uns hatte in irgendeiner Form, kennt er uns nicht. Und was in dieser Awareness-Phase halt besonders wichtig ist zu beachten, ist halt, dass er noch gar kein konkretes Lösungs- oder Produktinteresse hat. Und der will erstmal meinetwegen selbst was, der hat ein Problem, wo er vielleicht noch gar nicht weiß, dass er da eine kostenpflichtige Lösung für braucht. Und dementsprechend muss natürlich der Content auch aussehen, dass ich nicht ihn mit Produktcontent oder produktbezogenen Content in der Phase anspreche, sondern eben mit Content, der seine Bedürfnisse zu dem Zeitpunkt bestmöglich befriedigt.
Das ist ja auch das große Potenzial, ne? Auch Leute in einen Verkaufsprozess, Anbahnungsprozess zu bringen, die noch nicht nach etwas suchen, was ich anzubieten habe. Ne? Weil genau. Das andere ist ja, also Beispiel bei uns, unser Tool, wenn jetzt jemand sucht, Software-Textanalyse, oder Software-Textprüfung, dann ist der schon sehr, 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 sehr nah, weil mit seiner Suchintention, was er will, da, was wir anzubieten haben, wir müssen praktisch nichts machen. Wir müssen ein bisschen SEO machen, damit halt unser Tool zusammen mit Duden und was weiß ich was halt da auf Seite 1 rumturnt.
Genau. Wir können, ich finde euer Tool, wir können das Ganze mal mit Beispielen für euer Tool gerne auch machen, weil ich finde das ein ganz gutes. Also ich sag mal, jemand, der eure Kunden sind Texter meistens, ne, oder Content-Verantwortliche, nennen wir es mal, machen wir es ein bisschen breiter. Und die beschäftigen sich vielleicht erstmal mit Themen wie Content Marketing oder ein Thema wie schreibe ich einen guten Text oder das ist schon ein bisschen näher dran. Also man sieht, wie muss Content gestrickt sein, wie spreche ich Kunden richtig an oder potenzielle Kunden richtig an. Ja. Solche Fragen stellt er sich, bevor er überhaupt erst auf den Gedanken kommt, dass es dafür eventuell sogar ein Tool gibt.
Ja, genau. Und da ist auch jetzt so an so Inhalten arbeite ich ja auch mit unseren Gastautoren zusammen und jetzt neuerdings dann auch mit dem Glossar. Aber vieles davon ist auch Wunschdenken. Also ich habe zum Beispiel so einen kostenlosen Kurs, besser schreiben lernen, machen dann viele, der dauert 40 Minuten. Nicht jeder, der diesen Kurs macht, wird anschließend irgendwie ein Tool-Nutzer.
Nee.
Es ist immer noch super spannend für mich, mich da anzunähern, was für welche Leute, welche Themen beschäftigen die, wo wir dann nicht jetzt einen mega Aufwand mit Retargeting und was weiß ich, was wir zwar generell machen sollten und was wir auch machen werden demnächst, aber halt, wo wir sozusagen relativ genau Leute auf die Seite kriegen, die dann das Tool benutzen. So, das ist immer noch unser.
Am Schluss ist das so ein bisschen über den Tellerrand denken in der Awareness-Phase. Du hast eine Zielgruppe, mit der beginnt immer alles, oder mehrere Zielgruppen.
Ja.
Und du musst dich fragen, was interessiert diese Zielgruppen über mein Tool hinaus? Was haben die für Themen? Was beschäftigt die? Was für Probleme haben die in ihrem täglichen Dasein irgendwie? Und wo kann ich ihnen helfen? Völlig erstmal uneigennützig und wenn man so sieht oder einfach völlig, wie sagt man schon, bedingungslos helfen, also gar nicht mit der direkten Absicht, ihm was zu verkaufen. Und das wirkt halt psychologisch sehr gut, weil niemand möchte in der Awareness-Phase etwas verkauft haben.
Ja, also wir haben zum Beispiel zum Höhepunkt der Corona-Krise habe ich eine Idee veröffentlicht, die hier schon lange rumflatterte, so ein Akquise-Tipps-Artikel für Texter, ja. Und das war zum Beispiel so ein Versuch. Oder jetzt, wo du sagst, was interessiert die über den Tellerrand geblickt? Also dieses Glossar, das ich jetzt starte, da geht's ja dann um diese Themen, eben einfach verständlicher Text, das googeln viele. So was ist ein verständlicher Text? Also diese ganz krassen Basics, dann probiere ich erstmal zu so grundsätzlichen Themen, die Leute, da habe ich mir jetzt auch dein Glossar ein bisschen als Vorbild genommen, wie du das machst. Also einfach nur vom die URL-Struktur hatte ich überlegt, wo packen ich das jetzt rein?
Die ist nicht optimal bei mir. Aber,
okay, ja. Okay. Also einfach so Sachen und so Ratgeber, also einfach genau, besser schreiben lernen oder eben zu diesem Hamburger Verständlichkeitskonzept, auf dem das Tool aufbaut. Also so Leute, die sich da mit diesen Themen beschäftigen, besser schreiben lernen oder verständliche Sprache.
Du kannst noch weiter vorher ansetzen. Du kannst auch vorher ansetzen, wie lerne ich schreiben, wie werde ich Texter, was verdient ein Texter? Da ist ein riesiger Fundus von Awareness-Content, den du da produzieren kannst.
Lustig, dass du es ansprichst. Wir haben nämlich viele Leute bei uns auf der Seite, die sagen, ich will mir einen Verdienst als Texter aufbauen und ich hole mir dafür dieses Tool. Lustig, dass du das ansprichst.
Ja. Oder wie verdiene ich, da kannst du noch weiter vorher ansetzen. Du kannst sagen, das ist aber dann der also je weiter vorher ich ansetze, desto größer ist der Streuverlust und desto weniger werden nachher, wenn du dann guckst, da wird der Streuverlust halt immer größer sein, aber du könntest theoretisch auch sagen, einen Artikel aufsetzen, mit was kann ich mich selbstständig machen? Wie kann ich Nebenverdienst selbstständig erarbeiten? Also ganz breit beginnen, ne? Und dann überhaupt ihn erstmal überhaupt mal die Option anbieten, dass er Texter werden könnte.
Ja,
das ist eine ganz breite Herangehensweise. Ja. Und dann gibt es noch eine breitere Herangehensweise, indem du einfach viralen Entertainment-Content machst oder einfach so einen Content, der sich viral verbreitet, der eigentlich gar nichts mit Texten zu tun hat, wie es Horn, so wie diese viralen Videos, die manche Unternehmen, die genug Geld haben, rausbringen, die einfach nur darauf ausgelegt sind, dass sie sich viral im Netz verbreiten, weil sie halt witzig sind. Damit schaffst du eben Reichweite, aber auch eine riesige Reichweite mit einem riesigen Streuverlust, aber da kriegst du eine Viralität eventuell dann auch rein. Ne?
Da kommt man dann eigentlich so fast in das klassische Prinzip von Werbung. Einfach Hauptsache, die Leute haben mal Wortliga irgendwo gesehen.
Genau, überhaupt einen Kontakt mit der Marke gehabt. Aber bei klassischer Werbung, die musst du kaufen und da würde ich eher drauf, gerade in den oberen Phasen der Customer Journey, wegen des großen Streuverlusts, also Awareness, Pre-Awareness-Phase, es ist wichtig, möglichst organisch den Traffic zu erzeugen und nicht, oder die Kontakte, muss ja gar kein Traffic sein, reicht ja an sich Kontakt mit deiner Marke theoretisch auch erstmal im Logo, was da irgendwo klein in diesem witzigen viralen Video zu sehen ist. Und da geht es wirklich erstmal darum, so viel Reichweite organisch wie möglich zu erzielen, weil diese Reichweite kostet mich natürlich, die ich brauche in den ersten Phasen der Customer Journey, um überhaupt dass da genug Kunden bei rauskommen. Das wäre, wenn ich das per Paid einkaufen würde, extremst teuer. Also man sollte gerade in der Awareness-Phase darauf achten, dass man möglichst viel organischen, also kostenlosen Traffic bekommt.
Okay.
Aufmerksamkeit.
Okay. Aber ich würde doch trotzdem, sollte ich doch probieren, am Anfang schon, also wirklich eine Zielgruppe zu definieren, die ich ansprechen will und möglichst da die schon, weil alles andere ist ja, ich weiß nicht, also ich muss mich ja irgendwie entscheiden, wen spreche ich jetzt an und wie früh. Und klar, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, sagen würde, ja, wir haben 3 Jahre Zeit dafür oder so. Fangen wir mal an, dann würde ich vielleicht auch überlegen, ja gut, beschäftige ich mich mal mit Themen, die Studenten beschäftigen oder wie auch immer damit, oder also ich muss ja irgendwie jetzt priorisieren.
Man muss die Art von Humor vielleicht treffen. Dann ist das vielleicht, also wenn du ganz breit rangehst, also wenn du wirklich ein virales Video machen willst, was wirklich viral sich verbreitet und eine große Reichweite erzeugt, also was wirklich viral funktioniert, dann kannst du natürlich nicht so ein dröges Thema nehmen. Oder du musst versuchen, den Humor, du musst dann vielleicht wissen, was für einen Humor hat denn so ein Texter? Und mit welcher witzigen Idee könnte ich denn diese Zielgruppe erreichen, weil ohne jetzt groß auf das Thema Texten vielleicht einzugehen, geht vielleicht auch. Das ist, also ich sag mal, da, wenn du virale Videos machst, die Viralität lässt sich nicht planen. Du hast natürlich eine Zielgruppe, aber du gehst weniger auf das Thema, sondern versuchst vielleicht eher herauszufinden, was für ein Humor hat denn diese Zielgruppe? Was sind das für Menschentypen, die Texter werden wollen oder Texter sind? Sind das bestimmte Arten von Menschen, die eine bestimmte Art von Humor haben oder so, weißt du?
Aha, okay.
Und dann gehst du eher nicht geht's weniger um das Thema, sondern vielleicht um die Art und Weise, wie du es inszenierst und präsentierst und die vielleicht auch den Humor, den du da benutzt. So. Sind Texter generell eher zynische Menschen, dann werde ich vielleicht mit Zynismus arbeiten oder so. Keine Ahnung, kannst du vielleicht besser beantworten. Aber dass man mal so ein bisschen guckt oder vielleicht auch sich Beispiele nimmt, was haben andere gemacht, die in einem ähnlichen thematischen Bereich tätig sind, was viral funktioniert hat, etc. Da so ein bisschen, also da muss man schon sehr kreativ sein. Ne?
Ja, aber es ist interessant, also es ist eine ganz neue Denke, die du einnimmst. Ich habe so sehr stark diese Nutzwert-Denke, ich schaue jetzt, dass ich Sachen bei uns auf der Seite veröffentliche, damit Leute, die was Entsprechendes suchen, bei uns draufkommen. Das ist ja der eine mögliche Weg auch, also dass ich sage, wenn ich einen Rechtsanwalt bin und spezialisiert auf allgemeine Geschäftsbedingungen, dann biete ich ein Webinar an, Fallen im AGB, bla, und dann kommen schon Leute, die sich eben gerade mit dem Thema beschäftigen.
Dann, genau, das ist das,
dann kann ich noch
natürlich Das setzt natürlich eine Awareness für eine Frage. Du sagst selber so schön, sie suchen nach etwas. Aber manche Menschen, also wenn wir noch vor der Awareness-Phase, in der Pre-Awareness-Phase sind, sind die Leute relativ entspannt und suchen nichts. Und die, da kriegst du einen Kontaktpunkt natürlich nicht über eine Suche hin. Da ist eine Suchmaschine auch nicht die richtige, der richtige Kanal.
Ja, und das finde ich jetzt eine interessante Denkweise, ja, weil, weil dann würdest du natürlich viel mehr Masse ansprechen. Also so ein Tool wie unseres ist für Hunderttausende potenziell ist das relevant. Potenziell. So viele werden wir niemals über, denke ich mal, über SEO auf die Seite kriegen. Niemals. Also über, zumindest nicht über SEO in unserem Bereich Verständlichkeit besser schreiben lernen. Das sind nicht so viele Leute, die das googeln. Aber eben, wenn man so denkt wie du, nochmal drüber hinaus, ich will so viel Aufmerksamkeit in der Zielgruppe schaffen, wie nur möglich.
Auch vielleicht in zukünftigen Zielgruppen, also dass du schon noch drüber hinaus denkst, wer, der, wer ist vielleicht gerade kein Texter, aber für wen könnte Texten dann auch interessant sein? Was sind das für Menschentypen, die für die Texter sein interessant sein könnte, ne? Das sind vielleicht Leute, die auch selber gerne lesen, keine Ahnung. Ich, das muss man halt, da muss man tief in die Zielgruppe und die, wie die, wie die Menschen dahinter gestrickt sind, halt auch reingucken. Und natürlich, es ist ja natürlich das Einfachste, wenn man einfach dran denkt, wie man den Leuten bei ihren Problemen beim Texten helfen kann. Mhm. Aber rauszufinden, was sind das für Menschentypen und wie muss ich die ansprechen, damit ich eben auch sie vielleicht schon vordenken kann, sie überhaupt erstmal auf den Gedanken bringen kann, dass ich sie irgendwie mal texten könnten oder irgendwie, dass sie sich mit Schreiben beschäftigen könnten oder so. Du könntest theoretisch auch Leute animieren, Gedichte zu schreiben, ihnen helfen, wie schreibt man Gedichte oder wie reimt man oder so. Das ist mal ganz weit vorne gedacht. Aber dann müsste natürlich gegeben sein, dass dieser Mensch, der Interesse am Dichten hat oder Poetry Slam oder so, dass das auch Leute sind, die gerne schreiben und das, du merkst, du musst ganz viel antizipieren, du musst so Re-Engineering im Endeffekt machen. Mhm. Wo kommt ein Texter in seiner Lebensreise im Endeffekt her und was hat ihn, bevor er Texter geworden sind, vielleicht auch schon beschäftigt? Keine Ahnung. Ja, das ist interessant. Oder, also es ist,
ne? Wir haben eine relativ, sehr interessant, was ich jetzt von dir höre, wir haben, ich glaube, ohne gute Zielgruppendefinition kommst du da nicht weit, weil wenn du sagst Texter, so das kann halt echt jeder sein. Mhm. Es gibt aber auch Rechtsanwaltskanzleien, die unser Tool kaufen. Also, weißt du, alle, die viel mit Text zu tun haben. So, das ist jetzt aber keine Zielgruppe in dem Sinne. Also ich würde sagen, unsere wichtigste Zielgruppe sind Leute, die einen hohen Anspruch an Text haben, die da auch eine gewisse Leidenschaft dafür haben, die sich viel Gedanken über gute Sprache machen. So, das sind unsere, das können Coaches sein, es können Texter sein, es können Buchautoren sein. Ja, und das kann am Ende auch ein Rechtsanwalt sein, wenn der halt ein Bedürfnis hat, seine Mandanten verständlicher zu beraten und verständliche E-Mails zu schreiben. Ja. Oder der Firmenchef, der eine Rundmail, letztens habe ich von einem GmbH-Geschäftsführer gehört, hat eine Rundmail geschrieben an seine Mitarbeiter und hat die Textanalyse dafür benutzt und hat irgendwie, da war ich total baff, so hat gemeint, ich habe tolles Feedback gekriegt auf diese Mail. Und ich so, okay, cool. Also das ist so ein Menschenschlag. Und da würde ich früher...
Genau, Menschenschlag, genau.
Ja, genau. Und da würde ich jetzt früh ansetzen, mit was beschäftigen sich denn diese Leute?
Genau, genau. Und was treibt die so um? Und Hornbach nehme ich da mal als gutes Beispiel. Kennst du diese viralen Videos von Hornbach, diese Werbespots, wo es nicht um deren Produkte geht, sondern am Schluss geht es halt darum, die Leute zu animieren, dass sie mal wieder ein Projekt in ihrem Garten oder in ihrem Haus angehen.
Voll geil.
Obwohl sie gerade gar keine Lust haben, eigentlich entspannt sind oder eigentlich gar nicht dran denken. Und so diese Spots von Hornbach, die ja ganz witzig gemacht sind, wo du am Schluss irgendwie die Schweißperle aus dem Körper rausgehst und die Schweißperle die Stirn runtergeht und da gerade einer im Garten irgendwie anpackt und irgendwie einen Weg fließt oder so. Und das soll ja motivieren, damit Menschen wieder ihren Arsch hochkriegen und wieder Bock darauf kriegen, in ihrem Garten oder in ihrem Haus was zu machen, weil das dann sind sie nämlich interessant dann und als nächstes zeigen, gibt man ihnen dann ein Tutorial, wie sie dieses Gartenhaus bauen, um dann im nächsten Schritt ihnen halt die Werkzeugliste oder die Sachen, die Ausstattungsliste oder die Materialliste zur Verfügung zu stellen und die sie dann bei Hornbach zufällig bestellen können. Ja.
Das ist besonders geil, einfach mit in Kombination, oder das ist ja die Geschichte, es gibt immer was zu tun, das ist ja glaube ich
es
von Hornbach.
Es gibt immer was zu tun, genau. Es gibt immer was zu tun und das ist ja einfach nur so ein Trigger irgendwie, wo sie Leute ihren faulen Arsch wieder hochbewegen lassen wollen, weil nur Hornbach lebt davon, dass Menschen etwas tun.
Ja, aber es spricht auch einen Schlag von Menschen an, wie mich jetzt zum Beispiel. Übrigens, also erst seit 2 Jahren, da bin ich ziemlicher Heimwerker geworden. Hab mir auch irgendwie mein Bett selbst gebaut und irgendwie Beistelltisch und was weiß ich.
Und wie bist du, bist du da drauf gekommen? Weißt du noch, wie du da drauf gekommen bist, dass du Heimwerker wirst?
Durch dauernde Streits mit meiner Ex-Freundin habe ich mir gesagt, jetzt reicht's. Jetzt verziehe ich mich in den Keller und baue ein Vogelhaus.
Das ist doch super Stoff für so einen viralen Spot. Du machst irgendwie du könnte Hornbach auch aufgreifen. Du Streit, Ehestreit und der Mann will in den Keller, kommt in den leeren Keller, da ist aber nichts, was er tun kann.
Ja.
Und dann schnappt er sich einen Hammer und schlägt alles kaputt oder irgendwie
sowas. Ich wollte, die Geschichte könnte sein, ich wollte endlich wieder irgendwas Gutes, Produktives, Konstruktives tun und auch das so ein bisschen hinter mir lassen, den Stress und so weiter und einfach was Schönes machen. So das, ich glaube, das wäre ein möglicher Storystrang für Hornbach. Mach was Schönes.
Ja.
Oder bau was auf. Also ich bin generell auch ein Typ, ich bin ja Unternehmer. Ich habe mit 20 schon drüber nachgedacht, dass ich mich selbstständig machen will. Ich will was aufbauen. So bist du sicher auch, so schätze ich dich auch ein. Ich will was aufbauen.
Du musst gucken, du nimmst dir als Startpunkt eine alltägliche Stresssituation. Das kann Stress mit der Freundin sein, das kann Stress mit dem Auto sein, etc. Und dann schlägst du die Brücke zu einer Aktivität, die bei dem Stress hilft. Und diese Aktivität sollte im besten Fall natürlich auch eine Brücke schlagen lassen zu den Themen, die rund um deine Produkte sich bewegen.
Ja, aber du könntest auch diese Geschichte vom Aufbauen. Ich will was Kreatives machen. Darauf wollte ich gerade raus. Du könntest auch sagen, keine Ahnung, du hast einen Autounfall und stehst neben dem Wrack und siehst auf einmal irgendwie die Tür, mit der könntest du irgendwas machen, dann baust du irgendwas aus der Tür. Wenn du auf den ADAC wartest.
Ja.
So diesen Schlag von Menschen würde ich probieren zu erreichen.
Da gibt es verschiedene Szenarien und da sind so Storyteller halt, glaube ich, auch gefragt, die irgendwie so eine, die so ein bisschen kreativ sind und gucken, aus was für einer alltäglichen Situation kann ich einen Strang bauen, der irgendwie in meine Richtung führt.
Ja. Das ist unglaublich schwer. Also ich zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit im Kopf so dieses Tool, damit schreibst du besser. Und es ist unglaublich schwer, da rauszukommen aus diesem, aus dieser Gedankenwelt und mal Abstand zu nehmen und dich in die Lage der Leute reinzudenken, die zu dir passen würden. Also es ist mega schwer.
Das ist Nutzerzentrierung. Du denkst nicht die ganze Zeit aus dir raus und aus deinen Produkten raus und ich muss jetzt dieses Produkt verkaufen, sondern du brichst da komplett einmal aus und setzt die Kundenbrille auf oder gerade noch nicht mal Kundenbrille eigentlich, ist die Nutzerbrille, weil in dem Moment ist er noch gar nicht potenzieller Kunde, sondern er gehört zu einer sehr breiten Zielgruppe, die in zwei Monaten, in einem Jahr, in 5 Jahren Kunden werden könnten.
Ich würde sagen, ich denke gerade so drüber nach, ich würde sagen, das sind auch, der Begriff ist ja ein bisschen negativ belegt, aber das sind Perfektionisten, die wir ansprechen. Das sind Perfektionisten. Wenn du es mal sozusagen mit so einem, das ist ja auch nur ein Begriff, aber es sind Leute, die wollen die Sachen echt gut machen, die wir ansprechen mit dem Tool. Mhm. Also du sparst dir damit auch nicht.
Und sie müssen Gefühl für Schrift haben. Also es sind jetzt weniger Zahlenmenschen, es sind eher Menschen, die wir haben so eine beim Bewerbungsgespräch so eine schöne Frage, die wir gerne mal stellen. Bild, Zahl, Text.
Ja, es sind kreative Menschen, die Sachen perfekt machen wollen, die auch nicht unbedingt sozusagen sich's leicht machen wollen, weil, also das ist zwar irgendwie, so klingt wie Anti-Werbung, man macht sich's mit dem Tool zwar einerseits leicht, wenn man Fehler schnell findet, aber andererseits feilt man tendenziell auch mal länger an einem Text, aber dafür wird der viel besser, weil man halt mehr Sachen sieht. Also das ist so ein Schlag von Menschen, der kreativ ist. Sind Rechtsanwälte übrigens auch, weil ich denke jetzt eher über die Rechtsanwälte nach, weil wir da jetzt die letzten Tage so viele Buchungen hatten von Kanzleien auf einmal. Aber die sind auch extrem penibel. Da muss jedes Wort sitzen. Oder da sitzt jedes Wort.
Auch Vertriebler könnten das auch sein. Ja. Es ist spannend. Da muss man halt einfach mal durchdenken. Wie gesagt, du sagst ja auch immer, mit der Zielgruppe beginnt alles. Und wenn ich meine Zielgruppe nicht kenne und wirklich nicht nur deren Nöte rund um mein Produkt und rund ums Schreiben kenne, sondern darüber hinaus, dann ist der Kreativität fast keine Grenzen gesetzt, ne? Was man für Content schaffen kann. Aber jetzt, das ist natürlich die Pre-Awareness-Phase, also da, wenn wir so ganz weit weg sind und wo es eigentlich auch gar nicht um Themengebiete geht, eventuell, wo unser Tool dann die Lösung für ist oder unser Produkt. Das ist natürlich eine sehr, da muss man schon sehr kreativ sein. Also in der klassischen Awareness-Phase ist es tatsächlich so, dass Menschen sich auch proaktiv dann meistens auf etwas zubewegen, also nach einer Lösung oder nach einer Antwort auf irgendeine Frage suchen.
Achso, also wir sind jetzt sozusagen über unsere oder unter unsere Sendung drunter geschlüpft und gesagt, wir sind jetzt in der Pre-Aufmerksamkeitsphase, wollten heute die Aufmerksamkeitsphase.
Genau, und das ist aber wichtig, weil diese Pre-Awareness-Phase, sieht auch kein anderes Customer-Journey-Modell außer unseres vor. Also das ist bei uns unique. Also bei dem siebenstufigen Customer-Journey-Modell, was wir entwickelt haben, gibt es die Pre-Awareness-Phase noch davor und die haben wir, glaube ich, auch nur so drin in unserem Modell. Die gibt es in keinem anderen Customer-Journey-Modell. Aber die gehört halt auch dazu und in der Awareness-Phase ist dann wirklich so, dass jemand schon wirklich aktiv sucht nach Antworten und dann kommt natürlich so Pull-Themen sind dann ja gefragt, wo Suchmaschinen dann eben auch eine große Rolle spielen und wie nah diese Themen dann nachher an meinem Produkt sind. Das ist dann auch immer noch, ne? Beantwortet man jetzt eine Frage, wie lerne ich Texten oder wie werde ich Texter, die ja ein bisschen weiter vorgelagert ist, oder sage ich konkret, wie ist ein guter Text gestaltet?
Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei der aller Schönheit dieses Modells und bei der Möglichkeit, Leute in der Pre-Awareness-Phase schon ganz früh, die vom Schlag her einfach zu uns passen, ganz früh abzuholen, ist toll. Die Möglichkeit, Leute abzuholen, die auch schon sagen, ja, ich will irgendwie besser schreiben lernen, auch toll, auch super. Aber ich als, ja, ich habe mein, so ein bisschen auch so ein bisschen eine Finanzplanung haben wir auch und so. Und wir sind jetzt eher da, dass wir halt probieren, möglichst nah vorne, also spät anzufangen, die Leute halt zu uns zu holen. Die Leute, die halt zum Beispiel Prio 1, die so ein Tool suchen.
Genau, da sammeln wir noch da ist der Streuverlust natürlich am geringsten, deshalb ist unser Customer Journey Modell ja auch mit dem Funnel verheiratet, weil da, du siehst, ganz oben kommt ganz viel, geht es darum, eine Breite zu erzeugen, eine breite Reichweite mit großem Streuverlust natürlich, deshalb ist es ein Funnel, oben ist es breit, unten verschmälert sich und dann blendest du natürlich, blendest du natürlich aus, wenn du nur in der Preference-Phase, wo wir ja auch noch drüber sprechen werden, Leute abfängst, verlierst du manche. Wenn andere, wenn du nicht in der Awareness-Phase Kontaktpunkte schaffst und Kontakte schaffst mit potenziellen Kunden, dann werden die eventuell von wem abgefischt, der es macht und du bist gar nicht mehr im Relevant-Set, wenn es nachher um eine Tool, wenn es nachher um die Frage nach einem Tool geht.
Okay, also du meinst, Gidon wäre schlau, wenn er jetzt früher schon anfängt, auch wenn das eine natürlich jetzt auch ja einfach wirtschaftlich Sinn macht, die Leute einzusammeln, die in eine Software suchen und denen weiterzuhelfen. Ich wäre trotzdem schlau, wenn ich mittelfristig früher ansetze und einfach früh eine Bekanntheit schaffe, damit die dann nicht zu einem Mitbewerber abhauen.
Genau, weil ich bestimme in der Awareness-Phase, setze ich erste Kontaktpunkte schon, die je mehr Kontaktpunkte ich mir gelingt, positive Kontaktpunkte es mir gelingt, bei einem Nutzer den Nutzer auf seiner Journey zu erreichen, desto mehr Vorteile habe ich nachher, bei den folgenden Kontaktpunkten, spätestens bei denen, wo es dann um die Neukundengewinnung geht, ja, natürlich ihn als Kunden zu gewinnen, weil eventuell ist er so begeistert, weil ich ihm die ganze Zeit schon so weitergeholfen habe in seinem Leben, in seinem Berufsleben oder allgemein im Leben oder ihm so viel Spaß bereitet habe, dass er eventuell gar nicht mehr an einen anderen Anbieter denkt, sondern gar nicht mehr in den Vergleich geht, sondern direkt bei uns das Tool.
Oder gar nicht mehr Microsoft entwickelt da jetzt auch gerade irgendwas, Microsoft Editor oder so heißt das. Das ist halt noch sehr so eine Blackbox, ja, du hast verständliche Texte irgendwie, du siehst nicht viel, die sind viel analytischer, aber solche Tools würde dann jemand gar nicht benutzen, weil er sagt, ja, ich mache das ja schon mit Wortliga, weil er uns halt schon so lange kennt. Das meinst du, oder?
Ich nehme mal ein Beispiel von uns aus unserem Agenturalltag.
Ja.
Meine Inhalte lesen ja ganz viele Menschen, die vielleicht potenziell aktuell in ihrer aktuellen Situation gar nicht unsere Kunden sind, weil sie selber in einer Agentur irgendwo sitzen,
ja,
sich mit ganz anderen Sachen eigentlich beschäftigen, irgendwie drüber gestolpert sind. Und je mehr Inhalte, das ist mir schon öfters auch zu Ohren bekommen von denen, die dann bei uns angefragt haben, je mehr Inhalte sie von mir konsumieren und je mehr ich sie begeistern kann mit jedem neuen Inhalt, den sie mir vorher lesen, dann steigt bei denen das tiefste Bedürfnis, mit uns irgendwann mal zusammenzuarbeiten, wenn es passt. Mhm. Und das kann Jahre dauern. Und dann merkst du aber richtig, dass sie dann irgendwo in einer neuen Position sind, wo sie plötzlich eine SEO-Agentur brauchen oder eine Content-Agentur brauchen, wo sie dann sagen, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich mit Aufgesang mal zusammenarbeiten. So. Und das ist entstanden über einen langen Weg, über mehreren meistens Content-Touchpoints.
Ne? Also das ist alles noch in der, um mal in dem System zu bleiben, in der Awareness-Phase und Pre-Awareness-Phase entstanden, wo die Leute halt lange, lange Zeit von euch oder von dir gelesen haben und euch darüber jetzt kennen. Ne?
Ja, genau.
Also eine alte PR-Häsin hat mir auch mal, hat gesagt, also das, ja, aus der klassischen PR. Ein Mensch muss mit einem Unternehmen 7-mal Kontakt gehabt haben, sagt man so, damit es Vertrauen, richtig Vertrauen aufbaut.
Pauschalaussagen sind meistens falsch, würde ich sagen.
Klar, auch es können Fall, auch fünf oder neunmal sein.
Es gibt Produkte, die kaufen sich im Impuls beim Erstkontakt. Es gibt Produkte, die besonders komplex und teuer sind, die verkaufen sich nach 50 bis 60 Kontaktpunkten erst.
Ja.
Also es gibt immer diese festen Zahlen, bin ich überhaupt kein Freund von.
Ich wollte jetzt auch gar nicht auf die Zahl raus, sondern mehr so auf dieses Prinzip, dass ich öfters so denken sollte und vielleicht andere auch, dass ich nicht beim ersten Mal, wo jetzt jemand hier auf meinen Artikel kommt, probiere irgendwas zu verkaufen, sondern auch drauf abziele, eine Beziehung zu den Leuten aufzubauen, indem ich Kontakt zu ihnen habe. Da spricht ja wieder zum Beispiel auch sehr für eine E-Mail-Liste, für E-Mails. Also wenn ich 10-mal von dir einen Newsletter bekommen habe mit einem aktuellen Artikel, dann fange ich langsam an zu sagen, der Olaf, ja, den kenne ich jetzt schon. So, dabei kenne ich dich
eigentlich gar nicht. Ich habe so einen Spruch in meinen Vorträgen immer. Im modernen Marketing geht es nicht mehr um Reichweite, sondern Beziehungsqualität. Und wie baue ich Beziehungsqualität auf? Indem jemand möglichst viele begeisternde Berührungspunkte mit mir hat. Und dann entwickelt sich Vertrauen, Begeisterung, Emotion, Sympathie. Das passiert wie im echten Leben. Wenn du einen Menschen häufig triffst, beim ersten Mal findest du den sympathisch, dann triffst du ihn wieder und dann holt er dich wieder ab und bist hellauf begeistert, immer noch. Und wie beim Dating halt im Endeffekt auch. Ich übertrage das jetzt mal auf Tinder. Du siehst ein Bild ganz kurz. Innerhalb von Sekunden entscheidest du dich rechts oder links wischen. Das ist der erste Kontaktpunkt. Dann gibt's im besten Fall den Match. Dann wird geschrieben. Und dann gibt es den nächsten Kontaktpunkt. Wenn jede Nachricht, die dann eintröpfelt, ist ein Kontaktpunkt und jedes Mal eine Nachricht, die mich abholt und begeistert, wird dazu führen, dass ich mehr will. Dann will ich irgendwann das Treffen haben und irgendwann im besten Fall, je nachdem wie meine Conversion gestrickt ist, ob ich jetzt eine Beziehung will oder nur einen One-Night-Stand, wird das halt dann dabei rauskommen. Und das geschieht über eine Reise von mehreren Kontaktpunkten, die ich mit dieser Person habe. Und genauso müssen wir uns das, so baut man Beziehungen auf. Und das gilt für Unternehmen wie fürs Zwischenmenschliche.
Okay, also dann haben wir jetzt den Awareness-Content besprochen und hoffentlich unseren Zuhörern ein bisschen Fantasie gemacht, was am Anfang sinnvoll sein könnte, um Aufmerksamkeit zu schaffen, ganz früh in der Kundenreise.
Und in der nächsten Folge geht es dann quasi um, wie leite ich die Conversion ein, mit welcher Art von Content leite ich die Conversion ein.
Super, dann freuen wir uns doch auf die nächste Sendung zu dem Thema. Für uns sind es jetzt nur Sekunden, für den Zuhörer sind es 2 Wochen Pause. Danke fürs Zuhören und bis zur Sendung 2 zur Customer Journey. Danke, Chiffy. Olaf, für die geilen Erläuterungen.
Bitte, bitte.
Content Kompass.